Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Schrifterzähler. Herzlich willkommen hier zur vierten Folge der fünften Staffel. Mein Name ist Werner Kleine, der Neutestamentler aus Wuppertal.
Und mein Name ist Till Magnus Steiner, der Alttestamentler aus Jerusalem. Und wir beide sind die Schrifterzähler, so heißt ja unser Podcast. Und wir erzählen euch biblische Texte neu und anders. Und in dieser fünften Staffel gehen wir entlang der Passionserzählung im Matthäusevangelium.
Wir haben Jesus jetzt in den ersten drei Folgen schon bis in den Garten Gethsemane hinein begleitet. Dort ist er in der letzten Folge verhaftet worden, nachdem Judas Iskariot ihn durch einen Kuss verraten hat. Ja, da war ja so ein bisschen die Frage, was hat der Judas überhaupt verraten? Streng genommen hat er ihn identifiziert in der Dunkelheit, damit man wusste, wer es ist. Und heute geht es natürlich darum, wie geht die Geschichte jetzt weiter? Man wird Jesus vor den Hohen Rat bringen und dort verhören. Und da fangen die Leerstellen schon an. War es wirklich der Hohe Rat? Welche Art von Hoher Rat war es? Wo fand das Ganze überhaupt statt? In offiziellen Räumen oder eher im Verborgenen? Ihr merkt schon alleine daran, Fragen über Fragen. Und eine der Hauptfragen ist, das Ganze geschah ja im Verborgenen. Wieso wissen wir das überhaupt, was da geschehen ist?
Ihr werdet selbst merken, wenn ihr den Text lest, da gibt es wirklich viele Leerstellen. Man wundert sich, warum ist das so erzählt und was machen wir daraus? Was wir daraus machen, ist klar. Wir beiden erzählen euch gleich zwei neue Geschichten, indem wir genau in diese Leerstellen reingehen. Eine Leerstelle, die für mich besonders interessant ist, fällt meiner Ansicht nach direkt beim Lesen auf. Da wird erzählt, die hohen Priester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um falsche Zeugenaussagen gegen Jesus. Die suchen also Leute, die Lügen erzählen und finden natürlich bestimmt auch Leute, die bereit sind, Lügen zu erzählen. Und warum machen sie das, sagt der Text? Ja, damit sie Jesus zum Tod verurteilen können. Und dann kommt dieser Hammersatz: Sie fanden aber nichts. Wie kann das denn sein? Wenn ich Leute schon zum Lügen animiere und die ihr Lügenzeugnis geben, wie kann man denn dann nichts finden? Aber in dem Text steht da, sie fanden aber nichts, obwohl viele falsche Zeugen auftraten. Das ist zum Beispiel eine Leerstelle, die mich fasziniert und wo der Text einfach Fragen aufwirft. Wir können direkt zur nächsten großen Frage voranschreiten und sagen, ja, warte mal, wofür wird denn eigentlich Jesus verurteilt vom Hohen Rat? Das ist nämlich gar nicht so klar, wie man beim ersten Lesen denkt. Und darüber reden wir dann gleich noch ausführlich. Weil ihr merkt schon, wir brechen wieder auf mit Fragen über Fragen und freuen uns direkt auf neue Perspektiven. Und die erste neue Perspektive wird uns direkt Werner liefern, indem er seine neue Geschichte erzählt, die ich, genauso wie ihr, nicht kenne. Und danach reden wir über Werners Erzählung und über den Bibeltext.
Das ist ja schon eine echte Detektivarbeit, die da gefordert ist. Zumal, und bevor ich meine Geschichte erzähle, will ich das noch anmerken. Wir haben ja vier Schilderungen dieser Vorgänge von den drei Synoptikern, Matthäus, Markus und Lukas. Und der Johannes hat ja seine eigene Perspektive darauf, wobei der Johannes jetzt weniger den Schilderungen der Synoptiker folgt, was er manchmal ja macht. Hier hat er einen ganz anderen Ansatz. Was wir auf jeden Fall feststellen können, das ist subversiv. Und was man vorher nochmal festhalten muss, ist das überhaupt ein Gerichtsverfahren da? Das ist es nämlich streng genommen nicht. Und es gibt auch kein Urteil am Schluss. Und das hat einen Grund. Aber das lassen wir mal meinen Detektiv herausfinden, denn ich habe ja in dieser Staffel eine neue Figur entwickelt, den Dynatos Machitis Mikros, der ja da unterwegs im Auftrag des Herrn ist, um im Auftrag des Herrn zu ermitteln. In deinen Erzählungen taucht ja immer diese Frau auf, die da eine wichtige Rolle spielt. Und ich hätte beinahe gesagt, ich bin mal gespannt, was Dynatos Machitis Mikros herausfindet. Ich weiß es schon, ich habe den Text ja geschrieben. Aber ich bin mal gespannt, wie du gleich reagieren wirst.
Ich bin ja auch gespannt, was er herausfindet, weil auch er ist ja kein Augen- oder Ohrenzeuge.
Nein, genau. Und er hat Fragen. Er hat Fragen und er versucht, Antworten zu finden. Schauen wir mal. Da bin ich wieder. Mein Name ist Mikros. Dynatos Machitis Mikros. Freunde nennen mich einfach Homikros. Ich bin unterwegs im Auftrag des Herrn und ermittle zwischen den Zeilen. Die Geschichte ging nach der Festnahme im Garten Gethsemane weiter. Die Handlanger des Hohepriesters und der Ältesten hatten ihn ergriffen. Zuerst hatten sie sich vergewissert, dass sie auch den Richtigen in die Hände überliefert bekamen. Judas Iskariot hatte ihn identifiziert. Über seine Motive kann man immer noch rätseln. Aber das ist, wie schon so oft gesagt, eine andere Geschichte. Es ging jedenfalls schnell und ohne großes Aufsehen vonstatten. Sicher, einige Jünger hatten zu den Waffen gegriffen, um ihren Rabbi zu verteidigen. Jesus aber hatte sie gemahnt, keine Gewalt anzuwenden. Ihnen blieb nur noch die Flucht, ehe man auch sie festnahm. Jesus jedenfalls führte man gefesselt und schwer bewacht ab wie einen Schwerverbrecher. Wie einen Räuber führten sie ihn weg, bewaffnet mit Schwertern und Stöcken. Die ordentliche Bewaffnung der offiziellen Tempelwache war das nicht. Es ist offensichtlich, dass es sich um bezahlte Handlanger handelte. Was nur hatten der hohe Priester und die Ältesten vor? Sicher, ich, Dynatos Machitis Mikros, weiß natürlich von dessen Motiven. Seit des Eklats im Tempel hatten die jüdischen Autoritäten nicht nur ein Auge auf Jesus geworfen, auch Pilatus hatte ein Interesse, dass es zum Pessachfest kein Aufruhr in der Stadt gab. Man munkelte, dass er das Ephod, das Priestergewand, das der hohe Priester zum Fest trug, unter Verwahrung hatte. Er hat ihn offenkundig unter Druck gesetzt. Er würde das Gewand nur herausgeben, wenn sie diesen Verrückten, der da im Tempel wütete und seine offenkundig gewaltbereite Gruppe in den Griff bekämen. Hinzu kam, dass die Aktion Jesu sich direkt gegen ihr Geschäftsmodell richtete, als er die Opfertierhändler und die Geldwechsler, die auch die Tempelsteuer einsammelten, von denen der hohe Priester und die Tempeldiener lebten, aus dem Vorhof des Tempels warf. Die Leute waren ohnehin schon kritisch. Wenn diese Aktion Jesu Schule machte, wer weiß, was das für Auswirkungen hätte. Das war vor gut einer Woche gewesen. Vorgestern hatte der hohe Priester, er hieß Kaiaphas, eine Versammlung des Hohen Rates einberufen. Zumindest berichtet das Johannes. War es aber wirklich der ganze Hohe Rat? Hier muss ich, Dynatos Machitis Mikros, etwas ausholen. Der Sanhedrin, wie der Hohe Rat von den Juden selbst genannt wird und der gräzisiert auch als Synedrion bezeichnet wird, ist sowohl eine religiöse als auch eine politische Instanz. Er geht zurück auf die Zeit des Exodus. Damals stellte Gott dem Mose 70 Älteste an die Seite, die ihn bei der Leitung des Volkes Israel unterstützten. Damals hieß Hashem den Mose: Ich nehme etwas von dem Geist, der auf dir ruht, und lege ihn auf sie. So können sie mit dir zusammen an der Last des Volkes tragen und du musst sie nicht mehr allein tragen. Hier steht also die religiöse Autorität des Hohen Rates im Vordergrund. Flavius Josephus hingegen, der jüdische Historiker, scheint in ihm eher eine politische Instanz gesehen zu haben. Wahrscheinlich wird man das eine nicht wirklich vom anderen getrennt haben. Der Sanhedrin bestand also aus 70 Männern. Hinzu kam, so lässt es jedenfalls der Traktat Sanhedrin im Talmud vermuten, der von 71 Mitgliedern spricht, der hohe Priester, der den Vorsitz führt. Eben jener Traktat merkt aber auch an, dass es einen kleineren Sanhedrin geben konnte, der nur 23 Mitglieder umfasste. Die hatten vor allem eine richtende Funktion. Was also geschah nun mit Jesus? Ich, Dynatos Machitis Mikros, habe es mir ja zur Aufgabe gemacht, die Ereignisse zu rekonstruieren. Wir wissen, dass der hohe Priester Kaiaphas die Versammlung nachts einberief. Der Evangelist Johannes weiß, dass man Jesus in das Haus des Hannas, des Schwiegervaters des Kaiaphas, brachte. Das ist ein wichtiger Hinweis. Zum einen ist die Versammlung offenkundig eher inoffizieller Natur. Das passt zur Art der Gefangennahme Jesu. Alles muss schnell und diskret vonstatten gehen. Zum anderen dürfte der Platz im Haus des Hannas begrenzt gewesen sein. Hätte wirklich der gesamte Sanhedrin getagt, hätte man die Versammlung wohl eher im Lishkat Hagazit, der Halle der Quadersteine auf dem Tempelgelände, abgehalten, dem üblichen Tagungsort des Hohen Rates. Es wird also wahrscheinlich um die Versammlung der 23 gegangen sein, der kleine Hohe Rat, der vor allem eine juristische Funktion hatte. Das wird bestärkt durch eine Notiz bei Matthäus, der betont formuliert, dass sich, als es Morgen geworden war, alle hohen Priester und Ältesten des Volkes zum Rat versammelten. Während Lukas weiß, dass sich, als es Tag geworden war, der Rat der Ältesten des Volkes, hohe Priester und Schriftgelehrte zusammenkamen. Jedenfalls handelt der hohe Priester nicht alleine. Er ruft seine Berater zu sich, als man Jesus gefangen genommen hatte, eben den kleinen Rat jener 23 mit juristischer Kompetenz. Man trifft sich aller Wahrscheinlichkeit nach eher inoffiziell und in der Nacht. Am nächsten Tag wird das Pessachfest sein, zumindest wenn man Matthäus, Markus und Lukas folgt. Bei Johannes wird man am nächsten Tag die Pessachlämmer im Tempel schlachten. Ich, Dynatos Machitis Mikros, halte die synoptische Variante, also die von Matthäus, Markus und Lukas, für wahrscheinlicher. So offensichtlich ist das Interesse des Johannes, der sonst über ausgezeichnete Kenntnisse der historischen Gegebenheiten verfügt, Jesus als wahres Pessachlamm darzustellen, wenn er Jesus in der Stunde sterben lässt, in der man im Tempel die Pessachlämmer schächtet. Wie auch immer, die Zeit drängt so oder so. Wozu aber dient diese Versammlung? Das Ziel ist ja formuliert, Jesus muss weg. Er muss sterben. Allerdings hatten die Juden unter römischer Besatzung keine Kapitalsgerichtsbarkeit. Das Jus Gladii, das Schwertrecht, stand ihnen nicht zur Verfügung. Sie durften keine Todesurteile fällen. Deshalb muss es sich, wenn viel später Stephanus als einer der Ersten, die für Jesus, den er als Christus bekannte, sein Leben lassen musste, um einen Mord eines Lynchmobs handeln. Genau darauf, auf das fehlende Recht, Todesurteile fällen zu können, spielt Johannes in seinem Bericht von dem Prozess vor Pilatus an, wenn er Pilatus sagen lässt, nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz, während die jüdischen Ankläger antworten, uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten. Es geht also nicht um eine Verurteilung Jesu. Man muss ihn, wenn man ihn endgültig aus dem Weg räumen will, also an die Römer überstellen und ihn vor dem Statthalter, der die Jurisdiktionsgewalt des Kaisers in der Provinz Judäa ausübte, anklagen. Eine juristische Strategie musste her, denn der römische Statthalter dürfte sich kaum für die internen religiösen Streitigkeiten interessieren. Schon bei dem Tempel-Eklat hatte er sie ja offenkundig aufgefordert, die Sache intern zu regeln. Gleichzeitig musste man auch für die eigenen Leute Gründe finden, die die Verhaftung Jesu rechtfertigten. Er hatte nicht wenige Anhänger in der Stadt. Selbst im Hohen Rat sollte es Maulwürfe geben. Aber dazu später mehr. Das führt uns zu der Aufgabe, die diese subversive Versammlung zu nächtlicher Stunde wahrscheinlich im Haus des Hannas hatte. Gründe zu verifizieren, die die jüdischen Anhänger dieses Galiläers ruhig stellten, und Anklagepunkte zu finden, die vor Pontius Pilatus standhielten und mit hoher Sicherheit zu einer Verurteilung führten. Faktisch würde das den Tod am Kreuz bedeuten. Besser konnte es nicht laufen, bedeutete der Tod am Kreuz doch der Beweis, dass dieser Mann von Gott verlassen ist. Es heißt doch in Deuteronomium 21, Vers 23, ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Ein Gekreuzigter konnte nie und nimmer ein Messias sein. Es handelt sich also bei dieser obskuren Versammlung um ein Vorverhör, und genau so schildert es nicht nur Matthäus, der zu berichten weiß, dass man nach falschen Zeugen suchte. Mit rechten Dingen ging es wohl nicht so. Freilich fanden sie niemanden. Markus hingegen geht von Falschzeugen aus, wobei er bemerkt, dass es keine wirklichen Zeugen für eine Schuld Jesu gebe. Im Gegenteil, Jesus selbst stellt, wie Johannes weiß, fest, ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Siehe, sie wissen, was ich geredet habe. Die Versammlung dürfte also recht unsicher gewesen sein. In dieser Situation richtet der Hohepriester die ultimative Frage direkt an Jesus. Bist du der Christus? Der Sohn des Hochgelobten? Die Frage ist gefährlich. Antwortet Jesus, er sei es, hat er sich nach jüdischer Ansicht der Gotteslästerung schuldig gemacht. Scheinbar antwortet er aber genauso, wenn es bei Matthäus heißt, du hast es gesagt. Hier muss man allerdings genau hinsehen und sich über die Betonung Rechenschaft ablegen. Hat Jesus gesagt, du hast es gesagt, mit Betonung auf gesagt? Oder hat er gesagt, du hast es gesagt, mit Betonung auf du. Der griechische Text gibt Antwort. Er lautet Syepas. Das Sy ist betont vorangestellt und eigentlich unnötig, da die zweite Person Singular schon im Suffix des Wertes epas enthalten ist. Es wird also verdoppelt. Verdoppelung plus betonte Voranstellung, das deutet darauf hin, dass betont werden soll, dass der hohe Priester das gesagt hat. Ob das auch die Ansicht Jesu ist, bleibt bei Matthäus also im Wagen. Ähnlich scheint Lukas das zu sehen. Hier verweigert Jesus die Aussage und verweist auf die Haltung der Ankläger zurück. Sie würden ihm ohnehin nicht glauben. Anders hingegen stellt Markus die Szene dar. Bei ihm antwortet Jesus auf die Frage, ob er der Christus, der Sohn des Hochgelobten sei. Ich bin es und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Von dieser Macht des Menschensohnes weiß freilich auch Lukas, der allerdings ähnlich wie Matthäus betont, dass es die Ankläger seien, die sagen würden, er sei der Sohn Gottes. Ihr sagt es, dass ich es bin, oder? Auch hier muss man wohl genau hinschauen. Lukas betont, dass die Rede von den Anklägern ausgeht. Ihr sagt es. Dann aber heißt es im Griechischen ego eimi, ich bin es. Das ist genau die Übersetzung des Gottesnamens JHWH. Bei Johannes taucht dieser Zusammenhang bereits bei der Darstellung der Verhaftung auf. Die Reaktion der Anwesenden, das Zerreißen der Kleider, von dem alle Synoptiker berichten, machen jedenfalls wahrscheinlich, dass es tatsächlich passiert ist. Das Aussprechen des Gottesnamens JHWH war nur dem Hohepriester zum Fest Yom Kippur erlaubt, wenn er das Allerheiligste betrat. Nur von ihm und nur einmal im Jahr durfte er ausgesprochen werden. Hat Jesus also den Gottesnamen ausgesprochen? Warum macht er das? Will er bewusst provozieren? Ist das die Folge seiner Kultkritik, die sich auch in seiner Tempelaktion äußert? Seine ganze Verkündigung ist ja darauf angelegt, den Menschen zu zeigen, dass Gott längst bei ihnen ist und die Nähe Gottes keiner kultischen Vermittlung bedarf. Oder ist das eine literarische Deutung, mit der die Evangelisten jenen Schritt gehen, den wir auch im Schreiben an die Hebräer sehen, denn Jesus den einzig wahren und ewigen Hohepriester erkennt, der durch die Auferstehung vom Kreuzestod beglaubigt wurde? Es bleibt viel Raum für Deutungen. Hat Jesus hier das Unmögliche getan? Das ist nicht unwahrscheinlich. Aus Sicht seiner Gegner wäre das in der Tat ein Sakrileg gewesen. Was nicht damit verbunden ist, ist zwingend die Selbstidentifikation, die die Christen darin sehen werden. Ob er sich in dieser historischen Situation wirklich im christologischen Sinn eines gezeugten Sohnes Gottes verstand, werden wir nie genau wissen können. Die Christen bekennen es. Hätte er auf diese Art Sohnschaft angespielt, hätte es nicht gereicht. Auch die Söhne Israels konnten sich als Söhne Gottes verstehen, wie es etwa bei Jesaja heißt. Führe meine Söhne heim aus der Ferne, meine Töchter vom Ende der Erde. Wie auch immer, das tut hier nicht zur Sache. Die Reaktion der Verhörer deutet darauf hin, dass er den Gottesnamen JHWH ausgesprochen hat. Sie sind außer sich. Mit dem Aussprechen des Gottesnamens scheint er eine besondere Gottesnähe zu beanspruchen. Ist er ein Prophet? Deshalb verspotten sie ihn und spucken ihn an. Wenn er ein Prophet Gottes ist, wird er doch wissen, wer es war. Ist er gar der Gesandte Gottes, der Messias? Jesus scheint zu schweigen. Anspruch und Wirklichkeit scheinen auseinanderzugehen. Das genügt ihnen. Wir erfahren hier nichts weiter von dem weiteren Verlauf des Verhörs. Die Anklage vor Pilatus lautet jedenfalls auf revolutionäre Umtriebe, Landfriedensbruch, Hochverrat gegenüber dem Kaiser. Möglicherweise hat man genau hierzu weiterermittelt, um die Anklage vor dem römischen Statthalter wasserdicht zu bekommen. Dazu werde ich, Dynatos Machitis Mikros, zu einer anderen Gelegenheit ermitteln. Der Verlauf dessen, was wir wissen und was wir mit hoher Wahrscheinlichkeit feststellen können, zeigt aber, dass es für Jesus kein Entkommen mehr gab. Sein Schicksal war längst besiegelt. Eine Frage aber bleibt. Woher wissen wir das alles? Die Versammlung war ja subversiv. Selbst Nathanael vom bethanischen Boten dürfte hier keine Möglichkeit gehabt haben. Zwar berichten die Evangelisten, dass Petrus ihm von Ferne gefolgt war und sogar in das Haus des Verhörs, für die Synoptiker war es der Palast des Hohepriesters, für Johannes eben das Haus des Hannas, gelangte. Ob er aber wirklich das Verhör selbst erlebt hat, darf bezweifelt werden. Er hält sich, so die Überlieferung der Synoptiker, eher im Hof des Hauses auf. Dort wird er offenkundig erkannt als einer, der mit Jesus war. Klar, die Tempelaktion, bei der auch Petrus mit von der Partie war, hatte viele Augen- und Ohrenzeugen gehabt. Das dürfte brenzlig für Petrus gewesen sein. Er hatte Chuzpe genug, Jesus bis hier zu folgen. Jetzt aber verlässt ihn der Mut und er verleugnet, ihn überhaupt zu kennen. Eine Reaktion, die verständlich ist. Ist sie aber wirklich besser als jener Verrat vor nicht einmal einer Stunde, vor dem man nicht wirklich weiß, was Judas antrieb? Was wollte er überhaupt hier, der Mann mit großen Worten im Mund, aber kleinem Herzen? Und so macht sich auch Petrus von dannen. Als Zeuge der Ereignisse im Haus, wo der kleine Hohe Rat Jesus verhörte, scheidet er jedenfalls aus. Woher also wissen wir, was drinnen geschah? Es ist auffällig, dass in den Evangelien zwei offenkundige Sympathisanten Jesu als Mitglieder des Sanhedrin identifiziert werden. Da ist zum einen Nikodemus, der nach dem Johannesevangelium ein bedeutendes Nachtgespräch mit Jesus führte. Von ihm weiß Johannes auch zu berichten, dass er ein führender Mann unter den Juden und einer aus ihren eigenen Reihen war. Er wird nach Johannes auch bei der Bestattung Jesu zugegen sein, in eben jenem Grab des Josef von Arimathäa, der nach dem Lukas-Evangelium ebenfalls Mitglied des Sanhedrin war, dem Beschluss und Vorgehen gegen Jesus aber nicht zugestimmt hatte. Beide haben ihre Sympathien für Jesus wohl verborgen. Schließlich berichtet Johannes von der keinen Zweifel zulassenden Frage führender Pharisäer: Ist etwa einer von den Oberen oder von den Pharisäern zum Glauben an ihn gekommen? In jenem legendären Nachtgespräch nennt Jesus Nikodemus jedenfalls Lehrer Israels. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass mindestens Nikodemus zu jenen 23 Mitgliedern des kleinen Sanhedrin gehörte, der Jesus verhörte. Ob auch Josef von Arimathäa dabei war, ist nicht sicher, aber doch wahrscheinlich. Schließlich spielt er sogar in allen vier Evangelien eine wichtige Rolle bei der Bestattung Jesu. Beide, Josef und Nikodemus, werden namentlich genannt, waren also in der frühen Gemeinde offenkundig prominent und bekannt. Dass auf jeden Fall Nikodemus jener Maulwurf war, dem wir Kenntnis von den Geschehnissen verdanken, die man im Verborgenen halten wollte, ist durchaus wahrscheinlich. So wurde er zum Wahrheitstäter, wie er es im Nachtgespräch mit Jesus erfahren hatte, als Jesus ihm sagte: Denn darin besteht das Gericht. Das Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Nikodemus ist wohl dieser Maulwurf, der das Verborgene an die Oberfläche gebracht hat. Ob es genauso war? Es ist durchaus wahrscheinlich. Die Gegner Jesu wollen ihn nach dem Eklat im Tempel aus dem Weg räumen. Sie haben keine Kapitalsgerichtsbarkeit. Sie brauchen die Römer. Die aber interessieren sich überhaupt nicht für innerjüdische Streitigkeiten. Deshalb muss man Gründe nach innen finden, mit denen man die jüdischen Anhänger des Mannes aus Nazareth ruhigstellen kann, als auch Anklagepunkte vor dem Gericht des römischen Statthalters. Alles muss subversiv und diskret vonstatten gehen, bevor die Anhängerschaft Jesu aufbegehren kann. Eilig wird der kleine Sanhedrin, in dem die juristischen Spezialisten sitzen, einberufen. Man unterzieht Jesus einem Verhör. In dessen Verlauf scheint er den Gottesnamen Jahwe ausgesprochen zu haben. Das genügt, ihn eines Sakrilegs zu beschuldigen. Was zur Anklage vor dem römischen Statthalter führt, wird hier noch nicht geschildert. Dazu werde ich, Dynatos Machitis Mikros, später ermitteln. Das, was wir wissen, wissen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit von Nikodemus, dem großen Liebhaber und Verfechter der Wahrheit. Ach, wären wir doch alle so mutig wie er und würden die Wahrheit aus den Tiefen holen, von Dreck und Unrat befreien und ihr Licht wieder erstrahlen lassen.
Ich liebe ja an deinem Ermittler, dass er die großen Fragen stellt und in dem Fall auch zu einer klaren Antwort kommt. Weil wenn man liest, genau die Frage, woher wissen wir, was da hinter den verschlossenen Türen passiert ist? Und du machst wunderbar auf, indem du durch die Evangelien durchgehst. Ja, da waren ja Sympathisanten, da ist ja dieser Nikodemus. Irgendjemand muss ja von innen nach außen erzählt haben. Das ist wunderbar von dir erzählt und zeigt aber auch, spannenderweise, und da mache ich jetzt direkt einen Exkurs, man muss bei solchen Texten sehr genau mitlesen und auch verstehen, wie man sich das vorzustellen hat. Weil, und da kommt auch direkt Kritik an dich ran, du hast einmal zwischendurch gesagt, der Palast des Hohenpriesters.
Sag nicht ich, sagt der Bibeltext, spricht vom Palast des Hohenpriesters.
Aber trotzdem, es gab keinen Palast in der Stadt Jerusalem von Hohenpriester. Es gab eine Stadtvilla, es gab das aristokratische Viertel. Sozusagen die Elite, die wohnte da, wo heute der Berg Zion ist im Endeffekt. Und da gab es große Stadtvillen. So müssen wir uns das vorstellen. Vielleicht machen wir es auch so, dass wir unten in die Shownotes mal so einen Link zu so einer Visualisierung angeben, damit ihr das euch angucken könnt. Dann sieht man nämlich schön, das ist ein Haus, abgetrennt von der Gasse. Da muss man durch ein Tor rein, wie der Bibeltext ja auch sagt. Petrus möchte ja schnell durchs Tor wieder raus. Und dann geht es zu einem Innenhof, der schon von den Gassen gar nicht einsichtbar ist. Also in der Mitte des Hauses, drumherum sind die Räume. Und von dem Hof kommt man auch zu einem Audienzsaal. Aber der Audienzsaal ist natürlich klar getrennt, weil drinnen sind die wichtigen Leute im Hof, sind die Mägde und Diener. Das heißt, selbst Petrus, wenn er reingeht, wusste ja nicht, was im Audienzsaal los ist. Schon das ganze Setting, wenn man das bedenkt, da ist schon heimlich. Und dann eben der wichtige Hinweis, was du ja auch gesagt hast, das ist das Privathaus. Das ist nicht der offizielle Ort, wo der Hohe Rat sich trifft. Und auch das, ganz kurz, wo sind wir denn überhaupt? Wir sind in der Sedernacht. Ist ja keine normale Nacht, nicht nur die heimliche Nacht, sondern die Jünger waren mit Jesus gerade beim Abendmahl. Die sich da vom Hohen Rat versammeln, die hatten auch gerade ihr Sedermahl hinter sich und zogen sich jetzt in einem Privathaus, in einem Audienzsaal, weit weg von den Blicken der Öffentlichkeit zurück und beraten, was sie da machen sollen. Und da spielst du ja auch, der Matthäus sagt, der ganze Hohe Rat trifft sich da. Und du sagst schon, ja, das kann nicht der ganze Hohe Rat sein. Also am Sederabend den ganzen Hohen Rat zusammenbekommen, ist sowieso aber witzig. Und ich fand dann beim Lesen des Matthäus-Texts auch eine Beobachtung spannend, die schön das unterstützt, was du sagst. Weil bevor Matthäus sagt, der ganze Hohe Rat, sagt er auf einmal dieses kryptische, die Hohe Priester, Plural, die Hohe Priester und der ganze Hohe Rat bemühten sich. Warte mal, es gibt ja nur einen amtierenden Hohe Priester.
Ja.
Aber richtig, das wissen wir aus Johannes, es gibt ja die Familie. Und Hohe Priester heißt sie erstmal, Matthäus sagt schon, erstmal war das die Familie des Hohen Priesters, die da sich drum kümmerte. Und der Hohe Rat, da merkt man schon, da passiert ganz vieles im Dunkeln an einer Zeit, die komisch ist. Eine Gruppe trifft sich da, die sich bewusst dazu entscheidet, etwas zu machen, was besser im Licht der Öffentlichkeit nicht gesehen werden sollte. Und die suchen eben etwas, hast du auch wunderbar gemacht, nach innen ein Argument, was dazu führen kann, dass dieser Jesus gekreuzigt werden kann. Und das ist ein anderes Argument, als nachher den Römern gesagt werden muss. Aber erstmal müssen sie nach innen klären, was es ist. Wie schaffen sie es denn? Und dann hast du auch diese schöne Variante gesagt aus der jüdischen Tradition, was ist eigentliche Gotteslästerung? Das steht ja im Talmud, im Sanhedrin-Traktat. Eigentliche Gotteslästerung ist den Namen Gottes aussprechen. Da kommst du von Johannes her. Ganz, ganz toll fand ich aber einen anderen Gedanken von dir ist, wenn man jetzt lustigerweise sagen würde, oh, vielleicht haben die Angst, dass er wirklich der Messias ist. Was ist denn die einzige Variante wirklich, was du ja auch beschrieben hast, wie sie nachweisen können, dass er nicht der Messias ist? Er muss ans Kreuz. Jemand, der so stirbt, kann kein Messias sein. Das ist ein bisschen wie die damals bei der Hexenverfolgung. Ich werfe die Hexe ins Wasser und mal gucken, was passiert.
Genau.
Das hast du wunderbar erzählt. Dann passt diese ganze Atmosphäre, die bei Matthäus mitzulesen ist, die hast du wunderbar ermittelt. Danke dafür.
Und das wird ja bei der Kreuzung sogar eine Rolle spielen, wenn man ihn auffordert, vom Kreuz runterzusteigen. Da wird ja dieser Beweis noch weiter ad absurdum geführt letzten Endes. Aber ich bin ja ganz dankbar, dass du auf diese Palastgeschichte nochmal eingegangen bist. Der steht ja tatsächlich in der Bibel, steht vom Palast des Hohepriesters die Rede. Und wir können daran sehen, das sind ja Texte, die sind aufgeschrieben worden, Markus irgendwas kurz nach 70, also die Stadt Jerusalem ist gerade zerstört, der Tempel ist zerstört, also der jüdisch-römische Krieg ist gerade verloren worden. Übrigens auch für die frühen Christen traumatisch. Das Christentum war damals auch noch keine eigenständige Religion, sondern eher eine innerjüdische Bewegung. Und finden wir als Hintergrundrauschen in ganz, ganz vielen neutestamentlichen Texten auch die Trauer über den Verlust der Stadt, aber auch den Verlust des Tempels interessanterweise. Ne? Und was wir aber auch finden ist, gerade in etwas später entstandenen Schriften, dazu gehören in einem gewissen Sinn auch schon Matthäus und Lukas, vor allen Dingen aber eben Johannes, Matthäus, Lukas so um 80 geschrieben, Johannes um 90, 100. Da ist diese ursprünglich innerjüdische Auseinandersetzung, welche Rolle spielen die Christen? Kann man mit denen überhaupt zusammenleben oder will man die eher loswerden? Die driftet ja immer weiter dem Höhepunkt zu. Und das ist so ein bisschen eben wie bei einem Fußballspiel, wenn Köln gegen Düsseldorf spielt oder wenn Schalke gegen Dortmund spielt. Das kommt nicht zusammen. Ja? Das sind eben die da und wir hier. Und in diese Situation hinein schreiben die Evangelisten im Prinzip ihre Texte auch, um die eigene Gemeinschaft zu stärken. Die sind identitätsstiftend auf der einen Seite. Und die Identitätsstiftung funktioniert aber auch durch eine gewisse, wie soll ich das sagen, Desavouierung der anderen Seite. Und das zu überhöhen und jetzt zu sagen, der hohe Priester hatte einen Palast, während unser Jesus auf dem Esel in die Stadt reitet. Da wird ja der Abstand noch größer gemacht. Das ist dann nicht wirklich gelogen. Also eine Villa ist ja auch schon eine ordentliche Hütte. Aber es wird noch mal ein bisschen übersteigert. Und wenn wir dann später im Verlauf der weiteren Erzählung dann vom Palast des Herodes hören werden und von den Residenzräumen des Pilatus, dann merkt man ja, okay, das ist das Gemauschel, auf dieser Ebene findet irgendwie was statt, ne, da kommt gleich und gleich zusammen, dieser Jesus ist da Spielball der Mächte, die dagegen ihn arbeiten. Das ist also schon auch sehr tendenziell, wie da berichtet wird. Ähnlich wie zwar von Josef von Arimathea und von Nikodemus zwar doch deutlich irgendwie festgestellt wird, die gehörten zum Hohen Rat, das wird auf keinen Fall geleugnet, es wird dann festgestellt, die haben nicht mitgemacht, obwohl wahrscheinlich anwesend. Was unterschlagen wird, worauf der Dynatos jetzt gar nicht eingegangen ist, ist, weite Teile des Hohen Rates bestanden aus Mitgliedern, die sonst im Neuen Testament auch eine Rolle spielen, Pharisäer auf der einen Seite und Sadduzäer. Ja, die oft auch als Schriftgelehrte oder sowas auftauchen. Ja, und die bildeten halt Teile auch des Hohen Rates. Die Sadduzäer mit Sicherheit Gegner Jesu, glaubten auch nicht an die Auferstehung. Bei den Pharisäern bin ich mir persönlich nie so ganz sicher. Ja, die Lehre des Jesus von Nazareth ist der pharisäischen, sagen wir mal, nicht so weit entfernt davon, da gab es große Schnittmengen. Oder wenn man bedenkt, dass Paulus für sich in Anspruch nimmt, Pharisäer gewesen zu sein, dann merkt man, da gibt es doch eine große inhaltliche Nähe. Was wir heute daraus gemacht haben, das so als Schimpfwort zu benutzen, entspricht überhaupt nicht den historischen Gegebenheiten. Auffällig ist aber, dass sowohl bei Nikodemus, da wird das, glaube ich, mal irgendwann am Rande erwähnt, als auch bei Josef von Arimathea diese Zuordnung stattfindet, obwohl es wahrscheinlich ist, dass sie beide der pharisäischen Gruppe angehörten. Das wird nicht dezidiert festgestellt. Warum ich das erwähne, ist, wir merken schon, natürlich sind die Evangelien Tendenzschriften. Die verfolgen schon auch ein berichtendes Interesse, sie verfolgen ein bekennendes Interesse. Sie sind nicht unhistorisch rein, aber sie sind doch schon auch deutlich tendenziös. Warum? Weil es der Stärkung der Identität der adressierten Gemeinden angeht. Die haben die Texte ja nicht geschrieben für dich und mich, nicht für im Jahr 2026, damit wir in unseren Gottesdiensten uns fromme Gedanken machen, sondern da stehen ja Erstadressatinnen und Adressaten im Mittelpunkt, erstadressierte Gemeinden, die in tiefen Auseinandersetzungen standen, die sich selber finden mussten und die sich ja in diesen Auseinandersetzungen bewähren mussten. Und das merken wir den Texten an, dass da manchmal eben solche tendenziösen Formulierungen drin sind.
Da will ich direkt anknüpfen, weil man kann es wirklich wunderbar am Text nachverfolgen, was du gerade gesagt hast. Der Evangelist Matthäus erzählt uns ja erstmal dieses Absurde, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass sie Falschzeugen gesucht haben, aber irgendwie nicht zurande kamen. Sie konnten ihm nichts nachweisen. Das ist natürlich für einen Leser im frühen Christentum genau dieses, ja, Jesus war unschuldig, natürlich konnten sie ihm nicht nachweisen. Sie konnten nicht mal falsch lügen, weil er eben dieser Menschensohn ist. Und dann kommt ja das, worauf du auch hingewiesen hast, der nächste Abschnitt sagt dann ja, dass der Hohepriester dann sagt, jetzt sag's endlich, du bist der Messias, der Sohn Gottes. Und dann kommt dieser Fingerweis, du sagst es. Da kommt für den Leser da, siehst du, selbst der hohe Priester hat geahnt, Jesus hat so einen Anspruch, da könnte was dran sein. Und dann kommt dieser Fingerzeig auf den hohen Priester, du sagst das. Und der Leser sagt, ja, guck mal, die ahnen das schon. Und dann kommt Jesus mit der vollen Breitseite und erklärt erstmal, und dann interessant, er sagt nicht, ich bin der Messias. Er sagt nicht, ich bin der Sohn Gottes, sondern er kommt genau mit dieser neuen christlichen Kategorie, die damals nicht passt. Er kommt mit dem Menschensohn. Er sagt, ich bin der eigentliche Richter. Und damit auch für den christlichen Leser, guck mal, die wollen ihn richten. Aber Jesus sagt, er ist der Richter. Die haben gar keine Macht über ihn. Und nochmal, wenn man das jetzt als Erstchrist der damaligen Zeit liest, das ist eine Bestätigung, sagen, ja, also, Entschuldigung, ich sage es einfach so, aber ja, wir haben recht. Guck mal, diese Geschichte möchte sagen, dieser Jesus, da ist mehr als die Pharisäer, was die wichtigste Auseinandersetzungsgruppe damals wirklich war. Wir sollten nebenbei mal bei D-Werbung direkt genau darüber eine Folge machen. Pharisäer,
ja, sollten wir mal machen. Unglaublich
spannend.
Ja,
aber total. Genau diese Kommunikation ist das Entscheidende. Ja. Da wird vorgearbeitet für die lesende frühe Christenheit hin zu diesem Begriff. Ja, die wollten ihn richten, sie konnten es aber nicht, weil sie ahnten, er war der Gottessohn. Und der, den sie als Gottessohn ahnten, der sitzt jetzt zu Rechten Gottes und wird über uns alle richten, über die und über uns.
Genau. Aber schön, dass du auch nochmal auf dieses Du sagst es anspielst. Kommt in der Johannespassion, kommt das ja auch vor, wo Pilatus Jesus fragt, bist du der König der Juden? Und dann stehen da eben auch diese drei Worte, du sagst es. Und wenn man am Karfreitag mal an der Karliturgie teilnimmt, da wird immer die Johannespassion gelesen. Oder wenn die Matthäuspassion verlesen wird, dann bin ich zu 99,9% sicher, dass der Priester, der ja immer diese Christusrolle dann spricht, da antworten wird, Du sagst es. Also affirmativ. Ist doch klar. Ja, ist doch klar. Und da sage ich, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ne? Das sagt sich so schnell, weil wir natürlich nach 2026 Jahren oder 2000 Jahren Christentumsgeschichte natürlich als Christen Jesus als den Messias bekennen. Ja klar ist er der Messias, du sagst es. Ja? Der griechische Text ist da alles andere als eindeutig. Das heißt, er ist eindeutig, aber genau in eine andere Richtung. Ne? Da steht, bei Pontius Pilatus steht, also hier im Matthäus-Evangelium war es die Tempusform Aorist, Syepas. Die präsentische Form finden wir bei in der Johannespassion, da heißt es Syleges. Das Sy ist Personalpronomen, zweite Person Singular, du. Und das Interessante ist, dass das S von Leges oder bei Epas eben auch zweite Person Singular ist. Es würde völlig reichen, wenn Jesus gesagt hätte Epas oder Leges. Da wäre alles mit gesagt gewesen. Nein, das Sy wird betont vorangestellt. Das heißt, die Autoren, in unserem Fall der Matthäus als auch der Johannes, geben uns einen Lesehinweis. Es geht darum zu sagen, du sagst es. Ob ich Jesus dazu sehe, verrate ich nicht, sage ich nicht. Ja, du sagst es. Und eigentlich muss man das in diese Richtung betonen, damit bekommt der Text eine ganz andere Dramaturgie, eine ganz andere Dramatik. Deswegen kann man eigentlich allen Lektorinnen und Lektoren, den Klerikalen wie den Nichtklerikalen, nur sagen, schaut genau hin, plappert die Texte nicht einfach runter. Und da, wo ihr stolpert, fragt Fachleute, von mir aus auch den Till und mich, was ist da eigentlich gemeint mit diesen Leuten? Ne? Betonung schafft auch schon Inhalt.
Und da sieht man, wie man selbst als Leser auch mit Texten arbeiten muss. Ne? Du hast gerade das Beispiel gesagt, wie man den Text liest, verändert schon die Bedeutung. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, worüber wir die ganze Zeit jetzt reden, wenn wir mal auf dieser Kommunikationsebene bleiben mit der frühen Christenheit. Der Text ist ja, auch wie die Erzählung von Werner selbst immer, aber der Bibeltext in dem Fall ist ja schon voll mit Anspielung. Gerade nachher, wenn die dann auf Jesus spucken, wenn die Jesus schlagen etc., da geht es hinüber ins Buch Jesaja, der Gottesknecht. Und dann der damalige Christ, der eben sein Altes Testament und seinen Propheten Jesaja sehr, sehr gut kannte, wusste direkt, ja, guck mal, wir haben hier nicht nur den Messias, den Gottessohn, den Menschensohn, nein, er ist auch eben dieser Gottesknecht. Da wird ganz, ganz deutlich gemacht, der Text möchte ganz, ganz klar vermitteln, wer dieser Jesus ist und damit ihn aus dieser Dunkelheit so unglaublich hell erscheinen lassen. Das ist ja auch das Schöne mit deiner Nikodemus-Anspielung, die du gemacht hast. Nikodemus aus Nachtgespräch. Hier sind wir in der Sedernacht, still, heimlich eigentlich. Aber der Text könnte riesige Leuchtreklamen aufstellen sozusagen und sagen, das da, das ist der Sohn Gottes. Da fehlt jetzt nur noch der Davidssohn-Titel, da hätten wir wirklich alles versammelt, um zu sagen, größer ist es nicht denkbar. Dieser Jesus, der ist das.
Ja, der Dynatos Machitis Omikros, der wird nächste Woche weiter ermitteln. Der weiß, glaube ich, schon, in welche Richtung er weiter ermitteln wird. Denn hier sind da mal einige Fragen auf. Ne? Man wird Jesus jetzt zu Pontius Pilatus überstellen. Und mit Verlaub, da er den Gottesnamen ausgesprochen hat, da wird Pilatus mit den Schultern gezuckt haben und sagen, so what, euer Problem. Ne? Sagt er im Johannes ja vergeben auch, nehmt ihr ihn und richtet ihn nach euren Gesetzen. Und dann sagen die ja eben, ne, wir haben, nach unserem Gesetz müsste er sterben, aber dürfen wir ja nicht. Ja, was soll ich damit anfangen? Da muss man schon andere Kaliber auffahren. Das passiert ja dann auch. Ne? Und die müssen die in diesem Nachtgespräch auch herausgefunden haben. Das ist schon auch bemerkenswert. Schlau konzipiert in den Evangelien, dass die dramaturgisch das schon sehr, sehr interessant aufbereiten und was wir Leserinnen und Hörer oft gar nicht merken, wie insbesondere der Matthäus, wahrscheinlich Judenchrist, wahrscheinlich geschult in rabbinischer Exegese, mit Stilmitteln arbeitet, auch mit diesem Stilmittel der Lakonie, also bewusst leerstellend lassend, die uns Leser und Hörerinnen zwingen, mitzuarbeiten. Wir müssen uns unseren Reim da drauf machen. Das ist ja das Interessante. Ne? Und da bin ich gespannt, wo der Dynatos Machitis Mikros nächste Woche uns hinführen wird.
Aber jetzt gucken wir erstmal, wo meine namenlose Frau uns hinführen wird.
Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was die jetzt treibt.
Jesus ging voran. Die Wächter öffneten das große Tor. Die Diener, die an der Feuerstelle im Hof saßen, standen auf. Jesus schritt langsam und bedächtig an ihnen vorbei, den Blick auf die Treppe vor ihm gerichtet. Die Diener staunten über die Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren, und Jesus folgten. Man hätte denken können, Jesus sei gekommen, um den Hohepriester Kaiaphas zu verhaften. Die Stufen führten ihn hoch in den großen Audienzsaal, an dessen Wänden Bänke ringsum standen. Auf ihnen saßen die Schriftgelehrten und Ältesten und warteten. Kaiaphas stand vor seinem Sitz, als Jesus die Stufen hinaufstieg, den Saal betrat und sich in dessen Mitte auf den Boden setzte.
»Bist du etwa gekommen, uns zu belehren?«
scherzte Kaiaphas. Die bewaffneten Männer gröhlten. Kaiaphas verwies sie aus dem Audienzsaal und ließ die großen Flügeltüren schließen.
»Steh auf, Jesus von Nazareth«,
befahl er und setzte sich hin. Jesus blieb auf dem Boden sitzen. Dann betrat sie den Raum. Sie, die Jesus im Haus Simeon des Aussätzigen gesalbt hatte. Sie, die ihm das Schwert in den Garten Gethsemane gebracht hatte. Kaiaphas erzürnte.
»Warum bringt ihr mir eine Frau als Zeugin gegen Jesus?«
Da erhob sich Josef von Arimathea, ging an Jesus und der Frau vorüber, beugte sich über Kaiaphas und flüsterte ihm ins Ohr. »Hör ihr zu. Später werden wir Männer finden, die ihre Aussagen bezeugen werden.« Kaiaphas zog ihn näher an sich heran.
»Und du weißt, was sie sagen wird?«
Josef nickte und ging, nachdem er sich kurz verneigt hatte, zurück auf seinen Platz. Er vermied es, Jesus oder der Frau in die Augen zu sehen. Er war überrascht, dass die sich neben Jesus gesetzt hatte.
»Dann lass die Frau sprechen«,
rief Kaiaphas, und sie wendete sich Jesus zu.
»Überlass mir das Reden.«
Als sie ihre Stimme erheben wollte, schrie einer der Schriftgelehrten und sprang auf.
»Ihr Zeugnis ist wertlos. Ich hab's mit meinen eigenen Ohren gehört. Dieser Jesus hat gesagt, er kann Sünden vergeben. Blasphemie, das ist Blasphemie!«
»Nur Gott kann Sünden vergeben«,
rief ein anderer.
»Du bist ein Mensch, kein Gott«,
brüllte nun auch Kaiaphas. »Nein, er hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben«, warf jemand ein.
»Wortspielerei«,
sagte Kaiaphas nun mit einer triumphierenden, ruhigen Stimme, die wieder zur Ruhe im Audienzsaal führte. Ein weiterer Schriftgelehrter erhob sich. »Nein, auch der Prophet Nathan hat zu unserem großen König David gesagt, der, dessen heiligen Namen wir nicht aussprechen, hat dir deine Sünde vergeben. Hat etwa dieser große Prophet Gott gelästert?« Wuterfüllt schaute Kaiaphas zu den Wachen, die den Schriftgelehrten daraufhin aus dem Audienzsaal führten. Jesus flüsterte währenddessen zu der Frau.
»Aber ich habe die Vollmacht, Sünden zu vergeben.«
Sie wies Jesus an, zu schweigen, und antwortete ihm,
»Unser Vater im Himmel hat diese Vollmacht allen Menschen gegeben.«
Verwundert blieb Jesus sprachlos. Nun ergriff die Frau das Wort.
»Gelobt sei unser Herr im Himmel. Ihm allein ist Barmherzigkeit und Vergebung.«
»Schweig!«
unterbrach sie Kaiaphas.
»Wer in diesem Saal kann bezeugen, dass dieser gesagt hat, er könne Sünden vergeben?«
Eingeschüchtert schwiegen nun alle. Wieder begann die Frau zu reden.
»Soll ich es bezeugen?«
Der Blick Kaiaphas wanderte wieder zu den Wachen. Josef legte seine Hand auf Kaiaphas Arm, der sich daraufhin frustriert wieder hinsetzte.
»Vertraue mir.«
Josefs Blick wanderte zu der Frau neben Jesus. Sie nickte.
»Jesus hat gesagt«, bei diesen Worten schaute sie ihn an, »du hast gesagt, dass du den Ort, in den Gottes Herrlichkeit eingezogen ist, dem Tod übergibst.«
Jesus schaute sie an und ihr Blick wanderte zu Kaiaphas.
»In ihm wohnt Gott«, sagte sie und ergriff Jesu Hand. »Diesen Wohnort Gottes willst du zerstören.«
Kaiaphas lachte.
»Das hast du gesagt? Du willst den Tempel zerstören, wie es die Babylonier getan haben? Versuch es und die Römer werden dich töten!«
Jesus schüttelte den Kopf und wollte gerade richtig stellen, dass er niemals beabsichtigte, den Tempel zu zerstören. Da drückte sie so kräftig seine Hand, dass es schmerzte. Er blieb stumm. Eigentlich hatte Jesus es sich ganz anders vorgestellt, dass er so wie der Prophet Amos zum Priester Amasja reden würde, dass er vor allen ein Urteil über Kaiaphas verkünden würde. Er wollte sagen,
Du schließt das Himmelreich vor dem Menschen zu. Darum wird Gott deine Frau zu Hure in der Stadt werden lassen. Deine Söhne und Töchter werden durch das Schwert sterben. Dein Erbe werde unter den Römern verteilt und du und Herodes und alle korrupten Priester werden auf unreinem Boden sterben.
Doch Jesus war kein Prophet, auch wenn er wie einer reden wollte. Nun schwieg er und dachte über die Worte der Frau nach. Zwei Männer traten hinter Josef hervor und bezeugten es.
Ja, wir haben es auch gehört.
Der eine schwor:
Jesus hat gesagt, ich kann den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen.
Der andere schwor:
Nein, er hat sogar gesagt, ich werde den Tempel Gottes zerstören und in 2 Tagen wieder aufbauen.
Nun blickte Josef die Wächter an, die die beiden Lügner aus dem Audienzsaal schmissen. Frau, du hast mir gesagt, Jesus sei der Sohn Gottes und er habe dieses selbst gesagt.
Da zerriss Kaiaphas sein Gewand und schrie: Unser Gott ist einer und einzig und du bist ein Mensch, ein Sünder. Bekenne deine Schuld, Jesus aus Nazareth, Sohn Josefs. Du bist der Sohn Gottes?
Lächelnd fragte die Frau: Fragst du ihn oder ahnst du schon, dass er der Sohn Gottes ist? Die Wachen verstanden von selbst, dass nun die Zeit gekommen war, die Frau aus dem Audienzsaal herauszuschaffen. Sie kam ihnen zuvor und ging zum Ausgang, den ihr die Wachen öffneten. Noch einmal drehte sie sich kurz um, bevor die großen Flügeltüren sich hinter ihr schließen würden. Seht den Sohn Gottes, diesen Menschensohn, der nicht zur Rechten des hohen Priesters sitzt. Ihre Worte hallten im Audienzsaal. Kaiaphas blickte Jesus an und schwieg. Josef schaute auf Jesus und wunderte sich. Alle Schriftgelehrten warteten gespannt und Jesus überlegte. Da erinnerte er sich an etwas, an ein prophetisches Wort, das er gelesen hatte. Und nun sagte er es laut. Und an jenen Tagen werden alle Könige, Mächtigen, Hohen und die, die die Erde besitzen, sich erheben. Und sie werden ihn sehen und sie werden ihn erkennen, wie der Menschensohn auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt. Sie werden erschrecken und werden ihr Angesicht senken und Schmerz wird sie ergreifen. Die Schriftgelehrten und die Ältesten blieben sitzen. Kaiaphas lachte, stand auf und schien Jesus einzuladen, auf seinem Sitz Platz zu nehmen. Dabei tat er so, als würde er sich vor Schmerzen krümmen. Jesus stand auf, ging einen Schritt auf Kaiaphas zu und im nächsten Moment schmetterte er mit seinem Gesicht voraus auf den Steinboden. Eine der Wachen hatte ihm mit einem Knüppel in die Kniekehle geschlagen. Als Jesus die Augen wieder öffnete, stand Kaiaphas über ihm.
Dieser lästert Menschen und Gott. Wir brauchen keine Zeugen. Der gerichtet wird, möchte gerne Richter sein.
Dann spuckte er Jesus voller Verachtung in die Augen. Jesus konnte nichts und niemanden mehr sehen. Nur die Tritte gegen seine Rippen und gegen seinen Kopf, die spürte er, als ob sie ihn steinigen würden. Dann war kurze Zeit Stille und Ruhe, die von Jesus Röcheln und Keuchen begleitet wurden.
»Du möchtest uns richten?« fragte Kaiaphas.
Dann traf Jesus einen Faustschlag mitten ins Gesicht.
»Sag uns, wer hat dich geschlagen?«
Jesus fühlte den blutenden Abdruck des Siegelrings Kaiaphas auf seinen Wangenknochen und sackte bewusstlos zusammen. Kaiaphas kehrte zurück zu seinem Sitz und nahm wieder Platz.
»Seht diesen Menschensohn dort am Boden. Was lehrt er uns?«
Keiner der Schriftgelehrten und keiner der Ältesten antworteten.
»Ich werde es euch erklären. Es war einmal ein Mann, der stand im Vorhof des Tempels und rief im Auftrag Gottes, »Wenn ihr nicht auf mein Wort hört und meiner Weisung nicht folgt, die ich euch geben werde, wenn ihr nicht auf die Worte der Knechte Gottes, der Propheten hört, die er zu euch sendet, unermüdlich sendet, obwohl ihr nicht hört, dann wird Gott diesen Tempel in Jerusalem zerstören und die Stadt zu Spott
bei allen Völkern der Erde werden lassen. Wer war dieser Mensch, der diese Worte sprach?«
Mehrere Schriftgelehrte antworteten gleichzeitig und hastig. »Der Prophet Jeremia!«
Kaiaphas nickte. »Der Prophet Jeremia, der aufgrund dieser Worte festgenommen wurde. Die Menschen schrien damals, er muss sterben. Er hat gegen die Stadt Gottes weisgesagt. Und musste Jeremia wegen seiner Worte sterben? Oder hatte er recht?«
Wieder antworteten einige der Schriftgelehrten schnell.
»Nein!«
Wieder nickte Kaiaphas.
»Nein, er musste nicht sterben. Er wurde verhaftet, er wurde angeklagt, er wurde freigelassen. Warum? Weil er wirklich im Namen Gottes geredet hat. Ihm wurde kein Haar gekrümmt. Und nun, schaut euch diesen Jesus von Nazareth dort am Boden an. Schaut ihn euch genau an.«
Die Wachen zogen Jesus nach diesen Worten am Boden entlang durch die großen Flügeltüren des Audienzsaals hinaus. Und die Treppen, die er aufrecht hinaufgeschritten war, hinunter. Petrus sah dieses Spektakel, das die Menschen im Vorhof erschrak, nicht mehr. Er war bereits wieder zurück im Garten Gethsemane und weinte dort bitterlich. Zuerst war Jesus noch voller Neugier gefolgt. Er war beflügelt gewesen zu sehen, wie der Gefangene Jesus diejenigen anführte, die ihn überwältigen wollten. In ihrem Schatten war er hinterhergegangen. Als die Flügeltüren sich geschlossen hatten, hat er sich dort in den Hof gesetzt. Er malte sich dort fast schon euphorisch in seinen Gedanken den großen Moment im Audienzsaal aus. Da trat eine Magd zu ihm, setzte sich neben ihn.
»Bist du nicht einer dieser Jünger? Ich hab dich doch gesehen, du bist einer seiner Jünger. Ich hab dich doch gesehen, wie du jubelnd mit ihm in die Stadt eingezogen bist.«
Seine Euphorie schwand. Er hörte die Worte und sah die bewaffneten Wachen. Schnell stand er auf und wandte sich ab von der Magd.
»Ich weiß nicht, wovon du redest.«
Er schaffte es bis zum Tor. Dann hörte er, wie sich der Audienzsaal öffnete. Er drehte sich um und sah diese Frau dort herauskommen. Er blieb stehen. Sie ging direkt auf ihn zu. Er wartete, hoffte, wollte mehr wissen. Alle im Hof schauten zu ihr, die sie nun mit dem Finger auf Petrus zeigte. »Dieser Galiläer ist ein Jünger Jesu, der hingerichtet wird.« Petrus zuckte zusammen.
»Nein, ich kenne ihn nicht. Und ich kenne dich nicht. Ich kenne diese Frau nicht.«
Er ging langsam rückwärts in Richtung des Tores. Am liebsten wäre er gerannt, geflüchtet. Doch dafür war es zu spät. Er war umringt von Menschen und alle riefen:
»Das ist ein Galiläer! Der ist nicht von hier! Der ist mit diesem Jesus gekommen!«
Die Frau zügelte die Menge und wies sie an, ruhig zu sein. Petrus ging nun wieder einen Schritt auf sie zu.
»Im Namen Gottes, ich schwöre, dass ich mit diesem Scharlatan Jesus nichts zu tun habe. Ich kenne ihn nicht. Und jetzt lass mich in Ruhe.«
Da krähte ein Hahn. »Ist das der Beginn eines neuen Tages?« fragte die Frau Petrus. »Anscheinend nicht.« Petrus rannte aus dem Hof. Die Menschen schauten wieder gespannt in Richtung des Audienzsaales und die Frau ging hinter Petrus her, bis beide allein außerhalb der Stadt im Kidrontal waren. Petrus drehte sich um, drohte ihr, aber sie ließ nicht ab von ihm.
»Was willst du von uns?«
»Von euch? Nichts. Ihr habt Jesus allein gelassen, und auch ich lasse euch nun in Ruhe. Aber ein letztes Wort will ich dir sagen, bevor der neue Tag beginnt. Während Jesus dort vor dem Hohenpriester als Sohn Gottes stand, hast du gesagt, du kennst diesen Menschen nicht. Das ist wahr. Du erkennst den Sohn Gottes nicht und er kennt dich nicht mehr.
Wer mich aber vor den Menschen verleugne, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Sind das nicht Jesu Worte gewesen?
Die Frau verschwand in der Dunkelheit. Petrus rannte in den Garten Gethsemane, dorthin, wo er mit Jesus vor wenigen Stunden noch gewesen war. Er beachtete Judas, der ebenso dort war und bitterlich weinte, überhaupt nicht. Petrus wollte alleine sein und allein bitterlich weinen.
Ja, das war eine bemerkenswerte Erzählung von dir. Beeindruckt hat mich vor allen Dingen das Ende, wo sich die beiden Verräter ja treffen im Garten Gethsemane. Ne? Der Petrus, der dem Judas da begegnet, beide weinen bitterlich, aber jeder heult für sich. Das ist eine beeindruckende Szene, von der ich nur sagen kann, die steht so nicht in der Bibel. Aber die ist natürlich für uns Schrifterzähler hochinteressant. In meiner Erzählung bekam der Petrus ja auch so ein bisschen sein Fett weg. Das wird ja oft übersehen, dass auch er, vielleicht jetzt keinen Verrat in dem Sinne, aber ist er wirklich in dem Sinne moralisch besser jetzt als der Judas, weil auch er letzten Endes wegrennt. Und das hast du da schön in Szene gesetzt. Auch nochmal das Ganze in den Garten Gethsemane zu verlegen. Der Ort, wo ja vor kurzem, vor ein paar Stunden Jesus verhaftet worden ist, wo die sich nochmal zurückziehen. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Und ebenso beeindruckt hat mich diese Szene, wo, ich glaube, es war der hohe Priester, der Jesus ohrfeigt mit dem Siegelring, dem Abdruck, den Jesus da dann im Gesicht hat. Und natürlich bei dir die Frau, die durch die Geschichte wandert, überall da ist. Und ich habe mir beim Erzählen notiert, Richterin, Fragezeichen, die übernimmt ja selber eine sehr interessante Rolle. Man kann ja die Frage stellen, ist das überhaupt glaubhaft, dass eine Frau da war? Man versucht die auch permanent rauszuschmeißen, aber man wird sie ja nicht wirklich irgendwie los und sie stellt ja die entscheidenden Fragen. Sie stellt die entscheidenden Fragen auch dem Hohepriester, sie stellt dem Petrus die entscheidende Frage zum Schluss. Sie ist eine wissende Weise, die das ganze Spiel durchschaut.
Für mich hat sie in dieser Geschichte vor allem eine Deutungshoheit. Ich bin da natürlich reingeschickt in die Lehrstelle. Wie kann es sein, dass es ein Zeugnis gibt, aber sie kriegen kein Zeugnis zusammen? Und da war natürlich jüdisches Recht Paradebeispiel. Eine Frau hat gar kein Zeugenrecht. Die darf nichts sagen. Ne? Die kann sagen, was sie will, aber es reicht nicht für eine Verurteilung. Und der zweite Punkt ist, das haben wir ja auch schon bei der Gethsemane-Folge gehabt. Ich habe so bei meinem Jesus ein bisschen so angelegt, dass er auch bei Gethsemane schon mitschwingt. Ist der weiß nicht, wo das alles hinführt. Wer ist er? Wo wird das hinführen? Und da hatten wir in Gethsemane und jetzt wieder auch, eben, dass die Frau sozusagen, ein bisschen wie die Frau Weisheit eben sozusagen, das Erkennen leitet, diese Kategorie Menschensohn eröffnet. Und vor allem wichtig war sie für mich dann eben als Figur, der Petrus begegnen muss. Und da haben wir noch gar nicht drüber geredet in dieser Folge, da will ich jetzt mal einen Fokus drauflegen, weil natürlich, wir konzentrieren uns so auf diesen hohen Rat und diese Szene und da ist Jesus. Aber bevor es weitergeht, gucken wir noch weiter, wie es mit Petrus weitergeht. Wäre ja genauso dramaturgisch, wäre es ja toll gewesen, direkt vom Hof des hohen Priester rüber zu Pilatus. Nein, wir gucken bei Petrus und, Entschuldigung, wir haben ja schon oft darüber geredet, wie problematisch die Apostelfiguren sind. Und wenn man diesen kurzen Textabschnitt liest, muss man Petrus und Judas auf eine Stufe stellen. Deshalb begegnen sie sich in Gethsemane. Warum in Gethsemane? Da hatte Jesus gesagt, seid mit mir. Und beide sind gescheitert an diesem Mitsein. Und ich finde, Petrus ist sogar noch krasser gescheitert, weil bei Judas kann man sich so Ideen, wie du es ja auch gemacht hast, ausdenken, der wollte ein großes Fanal, der wollte den finalen Push geben, damit Jesus sich offenbart. Petrus versagt. Und das mache ich ganz deutlich an ein paar Worten im biblischen Text bei Matthäus. Er leugnet, er spricht von Jesus nur noch als diese Menschen und er schwört sogar. Alle drei Sachen sind so frappant. Und da haben wir dieses klasse Jesus-Wort. Wer mich verleugnet, den leugne ich vor meinem Vater. Im Endeffekt ist die Geschichte Petrus gelaufen.
Richtig.
Man könnte jetzt sagen, ja, der hat sich selbst verdammt. Er hat sogar noch einen draufgesetzt. Er schwört ja sogar. Was sagt Jesus im Matthäus-Evangelium? Schwört nicht. Also in so vielen Ebenen scheitert Petrus da. Aber muss man echt sagen, das ist, Entschuldigung, das ist eine verlorene Seele. Die Geschichte kann jetzt genauso wie bei Judas enden. Die stehen auf einer Stufe. Und deshalb sind die da beide weinend im letzten Ort, wo sie noch mit Jesus waren. Und das Einzige, was sie noch machen können, ist verzweifelt, bitterlich weinen und verstehen, dass sie beide völlig gescheitert sind.
Und das ist das Faszinierende an deiner Geschichte. In meiner tauchte das nur so als Andeutung auf. Du hast das da wunderbar entfaltet in dieser Gethsemane-Szene. Und das darf man eben nicht unterschätzen. Den Judas, den haben wir historisch oder traditionshistorisch immer zum Verräter abgestempelt, inklusive des daraus resultierenden Antisemitismus, weil da in Judas und Jude klingt halt irgendwie ähnlich. Den anderen haben wir zum Papst verklärt. Und dieser Petrus ist, mit Verlaub, ein Vollversager. Und das wird ja nicht besser werden im Laufe seines Lebens. Wenn man nur an, haben wir auch schon hier erzählt, dieser antiochenische Zwischenfall, wenn er da große Töne spuckt im sogenannten Apostelkonzil und also zum Schwur kommt und Leute des Jakobus da kommen, wie er dann wieder den Schwanz einzieht und so weiter. Dieser Petrus ist eine schräge Figur und da stimme ich dir absolut zu. Diese Verleugnung, die er sich da leistet, die steht dem vermeintlichen Verrat des Judas in nichts nach. Mit dem großen Unterschied, du hast es gerade gesagt, bei Judas kann man über die Motive tatsächlich noch streiten und die Evangelisten sind sich ja nicht so ganz eins. Was hat ihn überhaupt dazu bewegt? Ein großes Rätsel, ja? Bei Petrus ist es, man kann jetzt mal sagen, er hat irgendwie noch den Mumm gehabt, da hinterher zu laufen, aber was hat ihn da angetrieben? Als es dann zum Äußersten kommt, rennt er weg. Kurz vorher hat er noch das Schwert in der Hand gehabt und wollte für Jesus kämpfen. Also das ist ja eine in sich zerrissene Figur und Persönlichkeit. Man sagt, wenn das der erste Papst war und sich diese Linie in der geistlichen DNA des Papstamtes fortsetzt, interessante Variante. Ne? Aber das ist ja im Matthäus-Evangelium schon in der vermeintlichen, dicke Anführungszeichen, Intronisation des Petrus mit seinem Messias-Bekenntnis. Ne? Dir werde ich die Schlüsse des Himmelreiches anvertrauen. Wo danach ja schon auch die Verfluchung des Petrus kommt, Satan weiche von mir. Ne? Das ist ja ein Topos, der da durch ist. Und wo man dann auch merkt, wo wir in unserer exegetischen Tradition blinde Flecken entwickelt haben, die wir nicht so gerne sehen. Ja? Und das hier ist so einer. Und deswegen ist bei dir diese Gethsemane-Szene, wo Petrus und Judas zusammen heulen, aber doch jeder für sich alleine, wirklich, wirklich beeindruckend und bringt es auf den Punkt.
Und bei Matthäus finde ich es fast komisch, wie er noch am Anfang dieser ganzen Geschichte, die wir neu erzählt haben, noch erzählt, dass Petrus noch der Einzige ist, der noch irgendwie hinterhergeht. Auch in der deutschen Übersetzung sehr schön ausgedrückt. Petrus folgte Jesus von Weitem bis zum Hof des Hohepriesters. Und dann kommt schon dieser schöne Fingerweis, so richtige Nachfolge ist das nicht, sondern um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Kann man schon sagen, das ist so mehr Neugier als Nachfolge. Und dann genau der Punkt, dann bekommen wir diese große Szene, was dem Leser deutlich ein Bekenntnis gleich ist, dieser Jesus ist Messias, Sohn Gottes, Menschensohn, der Gottesknecht, dieses große Bekenntnis. Und dann dieses Anti-Bekenntnis. Petrus sagt eben da, ich kenne ihn nicht. Und das ist so, auch wir haben ein anderes wunderbares Jesuswort, wer mir nachfolge, nehme sein Kreuz auf sich. Der Kontrast könnte gar nicht größer sein zwischen Jesus und Petrus in dem Falle. Und er zeigt wirklich, dass der Punkt, wo es erreicht ist, dass diese ganze nichtsnutzige Truppe der Apostel, jetzt ist sie gescheitert. Der Hahn kräht nochmal laut, sozusagen als Zeichen. Guck, hier sind alle seine Nachfolger gescheitert. Das war's. Alle haben Jesus verlassen. Da bleibt es nur noch übrig, bitterlich zu weinen. Und, tja, jetzt die große Frage. Einen Schlusspunkt zu setzen? Wird Petrus bei mir dann nächste Woche den Weg gehen, den Judas gehen will? Sich aufhängen? Will er sich umbringen vielleicht? Weil er kann vielleicht ja noch Reue zeigen. Das insinuiert ja das bitterliche Weinen. Ja, aber das Wort ist schon heftig. Wer mich verleugnet, den kenne ich im Himmel nicht mehr. Ja. Eigentlich gibt es für Petrus keine Hoffnung mehr.
Wobei bei Judas, ob er sich aufgehangen hat, ist auch strittig. Ne? In der Apostelgeschichte gibt es einen Hinweis, bei Matthäus gibt es einen Hinweis, bei den anderen verschwindet er einfach so von der Bildfläche. Man weiß es nicht. Ein offenes Schicksal. Und gut, bei Petrus wissen wir, der hat es irgendwie geschafft, aber der wird ja lebenslang irgendwie an seiner Labilität rumknabbern. Ne? Und wann er wirklich die Kurve gekriegt hat. Also das ist eine zerrissene Figur und ich betone das nochmal. Die Geschichte mit dem Judas, die ist so markant und hat sich auch wie in der Frömmigkeitsgeschichte als Hassfigur eingeprägt, während man bei dem Petrus einen komplett anderen Weg geht. Man fragt sich ja allerdings hier in dieser Szene, zumindest als heutige Leserinnen und Leser wissen wir, die Geschichte wird ja hier nicht zu Ende sein, der Petrus wird ja weiter eine Rolle spielen. Wie kriegt der eigentlich die Kurve? Und auch das ist ja eine interessante Geschichte. Das erfahren wir in den neutestamentlichen Texten nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich habe da eine Theorie zu, aber da könnte man vielleicht mal den Dynatos Machritis Homikros auch mal zu ermitteln lassen. Ob das jetzt im Rahmen unserer Staffel hier noch der Fall sein wird, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht kann er an einer anderen Stelle mal den Petrus sich vornehmen und mal gucken, was ist das eigentlich für eine Figur gewesen.
Und den Schlusspunkt dieser Folge setzt jetzt der Hahn. Über den haben wir noch gar nicht geredet, der da kräht. Und Werner, ich habe ja die Tradition entwickelt, dass wir jetzt immer am Ende der Folge ein Gedicht lesen zusammen. Oder ihr hört das. Und dieses Gedicht, erstens habe ich gedacht, das hätte von dir stammen können. Ich weiß nicht, ob du jemals Gedichte geschrieben hast, aber das ist ein Text, der könnte aus deiner Feder stammen. Und beim Lesen habe ich gedacht, das wäre auch eine Möglichkeit, wie Werner diesen Text hätte neu erzählen können. Denn das Gedicht erzählt auch etwas neu und greift wunderbar genau auf die Frage, wie geht's denn weiter mit diesem Petrus überhaupt? Und das Gedicht stammt von Rudolf Otto Wiemer. Und kleiner Funfact, wenn man den mal googelt, lernt man, dass er Dichter und Puppenspieler war aus dem letzten Jahrhundert. Und das Gedicht heißt, hab schon angekündigt, Der Hahn. Verdammter Hahn, jede Nacht höre ich ihn krähen und schmecke den Raum des Wachtfeuers auf der Zunge und höre die pockennarbige Magd, die mit den Haarzotteln. Warst du nicht bei ihm? Und höre mich sagen, nein. Und seh bei der Glut die Soldknechte würfeln und seh die Hände, die mich befreiten, gefesselt. Und spüre den Blick beim Qualm der Fackel, das blutige Aug, das mich sucht. Und wende mich ab und sage, ich bin's nicht. Verdammter Hahn, jede Nacht schneide ich ihm den Hals ab. Doch das Vieh kräht, kräht, kräht unterm Messer.
Sehr schön, sehr schön. Das lassen wir als Schlusspunkt auch so stehen. Das lassen wir jetzt mal für sich wirken. Damit können unsere Hörerinnen und Hörer jetzt mal weiter ihre Wege gehen. Und wer als nächstes einen Hahn krähen hört, der wird sich seine Gedanken machen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Dann wird die Geschichte weitergehen. Dann bei Pontius Pilatus schauen wir uns dann an. Für heute aber gilt, der Worte sind genug gewechselt. Seid Sehende nicht blind. Werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind.